Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Einer der größten.
Mit Shanli Anwar.
Ich bin kein nettes Mädchen. So lässt sich der Titel einer neuen Ausstellung im K21 in Düsseldorf übersetzen. Erinnert so ein bisschen an Billie Eilishs Hitsingle Bad Guy.
I'm the bad guy. Duh.
Der Spruch I'm not a nice girl, der ist viel, viel älter. Die Entgegnung einer feministischen Konzeptkünstlerin in den 60er Jahren auf einen deutschen Kurator. Wer da genau gemeint ist, klären wir gleich. Genauso wie sehr Feminismus, Antirassismus und Anerkennung von oftmals von Frauen ja ausgeübter Hausarbeit in der Arbeit von vier Konzeptkünstlerinnen der ersten Stunde eine Rolle spielte. Willkommen im Kompressor. Und zur Kritik, die auf Schauspieler Lars Eidinger momentan einprasselt. Im Zusammenhang mit einer Tasche, die er mit dem Designer Philipp Bree entworfen hat, sieht aus wie die ikonische Plastiktüte von Aldi Nord. Weiß mit schwarz-blauen Streifen, kleiner Henkel. Aus Rinderleder ist sie, limitiert auf 250 Stück und somit für 550 pro Stück zu haben. Die Tasche selbst, naja, die regt nicht so sehr die Gemüter auf im Netz, sondern eher Eidingers fotografische Inszenierung rund um diese Tasche. In obdachlosen Anmutung. Wie das beim Straßenmagazin Hinz und Kunst ankommt, fragen wir die Mitbegründerin Birgit Müller. Hallo Frau Müller.
Hallo, guten Tag.
Lars Eidinger, der wirbt für die, ja, zugegebenermaßen Luxustasche, eben zum Beispiel vor einem Bettenlager auf der Straße, auf dem Boden im U-Bahnhof sitzend, im Einkaufswagen herumfahrend, dann zum Beispiel auch auf einem Kaugummiautomaten stehend und immer mal wieder auch die Tüte so über den Kopf gezogen. Wie kommen diese Bilder bei Ihnen an?
Also ehrlich gesagt, hätte ich die Tasche so gesehen, fände ich die womöglich noch witzig. Ich bin übrigens ein Fan von Lars Eidinger. Ich finde, er spielt ganz toll, sensibel und intensiv. Und leider genauso intensiv, aber unsensibel leider, kommt jetzt diese Geschichte mit der Tasche rüber. Also wir bemühen uns immer sehr stark, die Würde von Obdachlosen und die Würde von Menschen, von armen Leuten eben stark im Auge zu behalten. Das hat Lars Eidinger hier leider nicht getan.
Eben Hinz und Kunz widmet sich im Grunde immer wieder den Themen von Obdachlosen, zeigt sie auch auf Bildern, ne?
Ja, wir machen sehr viel mit Obdachlosen zusammen, aber sie haben bei uns ganz ähnliche Rechte wie andere Interviewpartner auch. Sie bekommen die Texte zum Gegenlesen, sie bekommen die Bilder. Wir fotografieren zum Beispiel auch ganz klar immer auf Augenhöhe, um das auch zu zeigen. Also wir würden nie jemanden abschießen in dem Sinne, da schläft einer, zack, Foto von oben nach unten drauf.
Und das ist halt wiederum etwas, was Lars Eidinger auch in Vergangenheit schon getan hat, auf Bilder auf Instagram veröffentlicht hat von Wohnungslosen, Betrunkenen, Schlafenden. Sie sind auch zu sehen gewesen in einer Ausstellung im Neuen Aachener Kunstverein. Und dem Monopolmagazin sagte Eidinger dazu, wenn ich ein Bild von einem Menschen poste, der schläft oder in einem Einkaufswagen sitzt, dann identifiziere ich mich mit diesen Menschen. Ich führe sie nicht vor, ich sehe mich in diesen Bildern selbst. Ist das eine nachvollziehbare Haltung für Sie, Frau Müller?
Ja, auf jeden Fall ist das für mich nachvollziehbar. Wir vertreten eben eine ganz andere Haltung und ich würde mich unheimlich gern mit Lars Eidinger darüber mal unterhalten und gerade auch über die Geschichte mit der Tasche. Ich fände es toll, wenn er uns mal besuchen würde, wenn er mal mit Leuten reden würde darüber und wie gesagt, herzlich willkommen. Weil was ich auf jeden Fall nicht glaube, ist, dass er damit Schaden anrichten wollte oder dass er sich über Obdachlose lustig machen wollte. Das glaube ich nicht.
Okay, nehmen wir mal eben an, er will mehr dieses Thema in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rücken. Wie könnte man es denn besser machen? Wie könnte man denn im Bild Obdachlosigkeit besser darstellen?
Also wir machen das ja so, dass wir sehr stark in Kontakt gehen zu Obdachlosen, dass die einverstanden sein müssen mit dem, wie wir sie zeigen und dass wir sie eben ähnlich behandeln wie jeden anderen auch. Und keiner möchte gerne von hinten oder unvorteilhaft gezeigt werden. Wir tun das auch nicht und trotzdem sieht man, in welcher Notlage die sind. Wir verbergen ja nicht die Notlage, wir nehmen sie nur als Individuen wahr, als Menschen, die auch gewisse Rechte haben und die eben nicht nur der Dreck von der Straße sind, sondern die Menschen sind, die wieder eine Wohnung haben wollen, die eine eigene Würde haben und es sich auch, wie auch zum Teil wieder entwickeln müssen. Und da muss man sehr sensibel mit umgehen. ich glaube, wenn er drüber nachdenken würde oder Menschen kennen würde, wirklich kennen würde, dann würde er damit auch anders umgehen.
Sie haben es schon mal erwähnt, die Tasche an sich scheint Sie nicht zu stören. Lars Eidinger hat dazu im Tagesspiegel gesagt, er will das Ganze als Ästhetik des Understatements verstehen und Ziel ist, den Blick auf die Schönheit des Alltags zu lenken. Wird da vielleicht auch Geld gemacht mit einem sonst eher ja außen vor gelassenen Thema am Rand der Gesellschaft?
Also die Aldi-Tasche für 550 Euro in Zusammenhang zu stellen mit den Obdachlosen, das ist natürlich eine gewisse Geschmacklosigkeit. Und da hat er nun wirklich gerade mal ins Fettnäpfchen getroffen.
Birgit Müller, Mitbegründerin des Straßenmagazins Hinz und Kunst, zur Designertasche im Aldi-Tütendesign von Lars Eidinger. Danke für das Gespräch. Dem Kurator Kaspar König verdankt das K21 der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf den Titel ihrer neuen Ausstellung I'm Not a Nice Girl. Kaspar unterstellte der Konzeptkünstlerin Lee Lozano 1965, sie sei eine gute Malerin und ein nettes Mädchen. Und das notierte sich Lozano dann in ihrem Notizbuch samt ihrer Entgegnung: Wrong on both counts, I'm a very good painter and not a nice girl. Diese Notiz ja, bildet den Ausgangspunkt für eine Ausstellung, in der Arbeiten von 4 Konzeptkünstlerinnen der ersten Generation gezeigt werden. Briefe, Konzepttexte und Fotografien, die die ja, feministischen oder auch antirassistischen Ziele zeigen und das Auflehnen gegen Machtstrukturen im Kunstbetrieb. Ich habe mit der Kuratorin Isabel Malz gesprochen. Was genau, fangen wir vielleicht damit erstmal an, meint Konzeptkunst?
Ja, Konzeptkunst meint erstmal ganz einfach, dass die Idee das eigentliche Werk ist. Also das Werk muss nicht realisiert werden. Es genügt allein, eine Idee zu haben und diese Idee zum Werk zu erklären.
Und die Ideen sind dann in diesem Fall feministisch, sozialpolitisch, aktivistisch eben in den 60ern verankert?
Also in diesem Fall, bei diesen 4 Künstlerinnen, sind sie tatsächlich im Leben verankert. Das unterscheidet sie vielleicht zu ihren männlichen Protagonisten oder Akteuren. Da kommen wir vielleicht noch später drauf. Aber in dem Fall von diesen 4 Künstlerinnen geht es um sozialpolitische, feministische Themen wie Institutionskritik, Rassismus, Identitäts- und Genderpolitiken, aber auch im Fall von Mirle Leydemann-Yokeles um ökologisch-aktivistische Anliegen.
Ja, gehen wir mal die einzelnen 4 Künstlerinnen durch. Also wir haben eben das Zitat von Lee Lozano gehört. Hat sie eine Art Sonderrolle, also ein archivarischer Impuls, weil sie ist ja auch irgendwo Aufhänger für die Ausstellung. Also Lozano hat ja in ihrem Kunst die Aufhebung der Trennung von Leben und Kunst von politischem und privatem bewirken wollen. Wie hat sie das angelegt?
Ja, also sie nimmt in der Ausstellung deswegen auch schon mal eine Sonderrolle ein, weil diese Ausstellung, die verteilt sich auf 4 Räume. Einmal nimmt sie ihren Ausgangspunkt im Archiv Dorothee und Konrad Fischer. Das ist ein sehr wichtiges Sammler-Ehepaar gewesen in Düsseldorf. Und Konrad Fischer war eigentlich derjenige, der die Konzeptkunst auch in Europa etabliert hat mit seiner Galerie-Ausstellung bei Konrad Fischer. Und seit 2016 hat die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen das Archiv und die Sammlung des Privatgaleristenpaares erworben. Und es gibt einen Raum im K21, der diesem Archiv gewidmet ist. Und das Archivmaterial, die Korrespondenzen, die ich da in den letzten Jahren zwischen diesen Konzeptkünstlerinnen und Konrad Fischer sozusagen aus dem Archiv recherchiert habe, das bildet den Ausgangspunkt für diese Ausstellung. Und Lee Lozano, das ist die einzige der 4 Künstlerinnen in der Ausstellung, die nicht mehr lebt. Also sie ist 1930 geboren und 1999 gestorben, hat im Jahr 1969 ein Konrad Fischer Showpiece in einem ihrer Language Pieces entwickelt. Und dieses Konrad Fischer Showpiece sieht vor, oder es heißt Idee, also ich übersetze es jetzt, Idee für eine Ausstellung bei Konrad Fischer. Mein Tisch komplett mit Samtstaub.
Das genau. Private und auch vor allen Dingen den Alltag rückte auch die Künstlerin Mirelle Leydemann-Yokeles ja, in den Fokus. Spannenderweise, heute gibt es eine Studie, die von Oxfam veröffentlicht worden ist, zu Care-Arbeit, also zu Hausarbeit von Frauen. 12 Milliarden Stunden arbeiten sie ohne Lohn jeden Tag. Das sei eine Arbeit, die Billionen wert ist. Und dazu passt die Arbeit von Youcalis, die im Grunde in den 60ern schon beschlossen hat, in ihrer Maintenance-Art nach der Geburt ihres Kindes, also eine Instandhaltungskünstlerin zu werden und ihre tägliche Hausarbeit als Instandhaltungsarbeit zu performen. Wie hat sie das genau gemacht?
Ja, Ausgangspunkt, wie Sie sagen, war tatsächlich die Geburt ihres Kindes und ihr wurde plötzlich von Professoren und der Kunstwelt gespiegelt, dass sie nun als Mutter praktisch eigentlich ihre Kunstkarriere vergessen kann. Und verärgert darüber hat sie in einer Nachtaktion dieses Manifesto for Maintenance Art geschrieben, also dieses Manifest, das verknüpft war mit einer Ausstellungsidee, Proposal for an Exhibition Care. Und darin hat sie diesen Satz formuliert, irgendwie, also was wirklich eigentlich das Ärgerliche ist, dass wer eigentlich am Montag nach der Revolution den Müll wegbringt. Und sie hat darin eben gesagt, zwei Systeme von Arbeit aufgemacht, nämlich einmal eben die Routinearbeiten, die praktisch kontrahiert sind zu den Arbeiten, die sie mit der Avantgarde, mit etwas Einzigartigem verknüpft hat. Und sie hat gesagt, diese Instandhaltungs- oder Routinearbeiten, die dienen eigentlich permanent dazu, diese ja, einzigartigen Arbeiten, diese Werke zu schützen, instand zu halten. Aber die werden von unserer Gesellschaft eben nicht respektiert, nicht gesehen, nicht respektiert, haben nicht diesen gleichen Stellenwert. Und dann hat sie gesagt, ich als Künstlerin erkläre nun einfach mein Arbeiten als das eigentliche Werk. Und das war natürlich wirklich radikal. Und sie hat dann eben angefangen, ihre Hausarbeit oder das, was sie gemacht hat, auch in Museen sozusagen zu performen. Also sie hat in Museen eingezogen und hat dort geputzt im Außen- und im Innenraum. Es ging aber auch dann so weit, dass sie in einem nächsten Schritt, und diese Arbeit ist bei uns sehr groß in der Ausstellung auch repräsentiert unter dem Titel Touch Sanitation Performance. Seit 1977 ist sie Artist in Residency bei der Stadtreinigung von Manhattan, also der New York City.
Die erste und überhaupt
einzige.
Genau. Die einzige, ja.
Ja, damals war sie auch überhaupt die einzige Frau in diesem Männerbetrieb. Und sie hat bis heute ihr Büro in der Stadtreinigung. Und ihr erstes Projekt sah vor, also das war eine 11 Monate angesetzte Performance, wo sie jedem einzelnen dieser 8500 Müllmännern bzw. Straßenreiniger an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht hat, ihnen jedem einzelnen die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, danke, dass sie New York City am Leben erhalten. Und gleichzeitig hat sie dann auch praktisch eine Haltung, eine Körperhaltung, eine typische Körperhaltung, ja, reenacted.
Nachgeahmt,
und das,
ja.
Genau, nachgeahmt. Und das ist praktisch in der Fotografie, in 30-teiligen Fotoserie festgehalten, aber auch in Videoarbeiten.
Also man könnte jetzt jeder dieser vier Künstlerinnen wirklich ein ganzes Gespräch widmen, aber wir wollen kurz noch einen Eindruck bekommen, auch von Adrienne Pieper, die sich als afroamerikanische Frau antirassistischen und genderpolitischen Konzepten zuwendet. In welcher Form?
Ja, auch sie hat festgestellt, dass Konzeptkunst alleine zu abstrakt ist und eigentlich nicht sich mit dem verbindet, was sie interessiert, nämlich eben auch politische Anliegen und eigentlich auch das Konkrete. Und für sie sind Museen sowieso politische Orte, wo etwas verhandelt werden muss, wo man als Gegenüber sozusagen in Konfrontation treten muss mit dem Kunstwerk und gefordert ist. Und ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung an der Universität, also sie hat auch Philosophie studiert, und von rassistischen Diskriminierungen als afroamerikanische Frau, hat sie konfrontative Performances entwickelt in den 70er Jahren im öffentlichen Raum, wo sie sich beispielsweise ein Badetuch in den Mund gestopft hat und mit dem öffentlichen Bus gefahren ist und sich selbst zum Objekt erklärt hat und geschaut hat in unserem Abgleich, wie reagiert die Umwelt auf mich in dieser absurden Situation und wie reagiere ich sozusagen auf die Reaktion des Publikums. Und es geht eigentlich immer darum, dass sie das Gegenüber einlädt in eine konkrete Situation im Hier und Jetzt, in eine Konfrontation mit ihren Werken, mit ihr selbst zu treten, um bestimmte Stereotypen zu hinterfragen. Stereotypen, was Geschlechterstereotypen, aber auch rassistische Stereotypen anbelangt. Und neben diesen konfrontativen Performances, wo wir zwei Arbeiten haben unter dem Titel Catalysis Series, gibt es auch die kollaborativen Performances, also mit dem Titel Funk Lessons, wo sie über 2 Jahre Studentinnen und Studenten in das System und die Bewegungsmuster des Funk-Styles eingewiesen hat und über diese kollaborativen Performances, also über das gemeinschaftliche Tanzen, sozusagen das Gegenüber, das Publikum eingeladen hat, über eigene rassistische Stereotypen von Schwarzen nachzudenken oder die bei sich selbst zu erkennen. Also klassisch, Schwarze haben das, den Rhythmus im Blut, Weiße können nicht tanzen. Und das sind eigentlich immer so die direkten Auseinandersetzungen, die sie sozusagen herausfordert mit einem Gegenüber, um bei ihm bestimmte eben Stereotypen loszulösen oder auszulösen. Und ja, wir haben in der Ausstellung auch Visitenkarten, die sie wirklich als so Guerilla-Performance-Props entwickelt hat, die zum Beispiel, die man mitnehmen darf als Besucherinnen und Besucher und die man in entsprechenden Situationen verteilen kann, wenn man zum Beispiel angetatscht wird oder wenn man auf rassistische Bemerkungen stößt. Da gibt es dann eine Karte zum Beispiel, da heißt es Dear Friend. Sie werden vielleicht nicht bemerkt haben, dass Sie, als Sie gerade über diese rassistische Bemerkung gelacht haben, dass Sie mich damit verletzt haben, beziehungsweise dass, ja, und so weiter. Und diese Props kann man sozusagen in den entsprechenden Situationen dann verteilen.
Es ist ja erstaunlich, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, diese antirassistischen Konzepte, diese feministischen, institutionskritischen Konzepte dieser Künstlerin, die sind ja so aktuell wie nie. Aktuell wird genau darüber wieder debattiert, vielleicht wiederkehrende Diskurse. Zeichnet das diese Konzeptkünstlerin aus, dass sie im Grunde bestimmte gesellschaftliche Debatten ihrer Zeit sehr klar, sehr offen angesprochen haben, auf eine Weise, dass sie immer noch zeitlos, muss man fast sagen, leider immer noch zeitlos gelten, immer noch auch heute so wiederholt werden könnten?
Ja, absolut. Und ich meine, das ist vielleicht auch, ich meine, ein Thema dieser Ausstellung ist ja eben, dass diese Künstlerinnen in Kontakt standen, damals mit Konrad Fischer, aber eben in der Zeit kaum ausgestellt wurden. Und es sind damals absolut aktuelle Themen gewesen und heute nach wie vor oder vielleicht aktueller denn je, die wirklich den Nerv der Zeit treffen. Und insofern finde ich alle vier Künstlerinnen wirklich mit ihren Arbeiten heute ja wirklich so absolut relevant und auch wichtig. Und ja, ein Anliegen war es eben auch, diese vier Künstlerinnen wirklich auch vorzustellen in der Breite.
Präsent zu machen. Kuratorin ja. Isabel Malz über die Ausstellung I'm Not a Nice Girl zu sehen im K21 der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Gabi Wuttke.
Parasit, die Filmgeschichte aus Südkorea, die über die Kluft zwischen Armen und Reichen mit einer bitterbösen Pointe erzählt, hat in Los Angeles überraschend gepunktet. Die amerikanische Schauspielergewerkschaft zeichnete das Ensemble von Regisseur Bong Joon-ho aus und ließ The Irishman und Once Upon a Time in Hollywood alt aussehen.
Mit Parasite gewann zum ersten Mal ein ausländischer Film den Hauptpreis. Die SAG Awards gelten auch als Barometer für die Oscars in den Schauspielkategorien, weil viele Mitglieder der Oscar Academy auch SAG-Mitglieder sind. Renee Zellweger erhielt eine Auszeichnung für ihre Rolle in Judy. Joaquin Phoenix wurde für seine Verkörperung des Joker geehrt.
Das Ibiza-Video, das Heinz-Christian Strache als Chef der FPÖ und die Regierungskoalition mit Sebastian Kurz stürzte, ist in Wien ausgezeichnet worden. Mit einem Preis, den der Verband der österreichischen Filmregie und das Magazin Dossier neu erfunden haben. Dieser Ibiza-Preis soll auch zukünftig Videos würdigen, die einen Beitrag zum demokratiepolitischen Diskurs leisten, eine positive Debatte zu einem öffentlich relevanten Thema auslösen oder ein gesellschaftspolitisches Tabu brechen. So steht es in der dazugehörigen Presseerklärung. Meghan und ich hatten gehofft, der Queen und dem Commonwealth weiter dienen zu dürfen. Leider ist das nicht mehr möglich. Prinz Harry hat sich zur Entscheidung seiner Großmutter erklärt, die ein eigenständiges Leben ihres Enkels mit seiner Frau als kompletten Rauswurf interpretiert. Als er seine Mutter, Prinzessin Diana, vor 23 Jahren verlor, so Harry zu den Gästen einer Charity-Veranstaltung, sei er unter die Fittiche genommen worden. Aber die Medien seien eine starke Kraft.
When I lost my mum 23 years ago, you took me under your wing. But the media is a powerful force. Our hope was to continue serving the Queen
the Commonwealth and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. For those reasons, it brings me great sadness that it has come to this.
Dass es so weit gekommen sei, mache ihn sehr traurig. Peinlich für Facebook, der Globalist, hat bei der automatischen Übersetzung eines Namens einen kolossalen Bock geschossen. Vor dem Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Myanmar war auf der offiziellen Facebook-Seite von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zu lesen: Herr Drecksloch, Präsident von China, kommt um 16 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Macher der Erfolgs-Zombie-Serie The Walking Dead, die melden sich mit einem neuen Horrorprojekt zurück.
In der Nacht regieren Angst und Schrecken. Es ist die Zeit derer, die sich tagsüber versteckt halten, verborgen im Schlamm und Dunkelheit.
Und da windet sich dann eine Schlange, ein Wiesel frisst seine blutige Beute, ein Wildschwein blickt durchs Gebüsch. Nachtaktiv, da muss er schon lachen. Hey, so war es doch, Jörg.
Ja.
Also Nachtaktiv, so heißt diese Naturhorror-Doku-Serie. 6 Teile sind ab heute auf dem Springer-Sender Welt zu sehen, ehemals N24. Die erste Folge hat sich eben Horrorfilmregisseur Jörg Buttgereit für uns angeschaut. Die spielt ja im Dschungel von Indonesien, diese erste Folge. Wie sieht generell dieses Konzept dieser Serie aus?
Sie beginnt nachts und die Tiere fressen sich gegenseitig auf.
Was Tiere halt so machen, könnte man jetzt entgegnen. Was ist daran so gruselig, grauselig?
Also tatsächlich ist die Präsentation, wie wir gerade schon gehört haben, und halt auch die der Sprecher, der da unheimlich viel draus macht. Also man könnte da draus auch vielleicht nicht unbedingt Disneys lustige Tierwelt machen, aber man könnte den Film auch anders moderieren und er sehr anders. Also weil die haben sich jetzt eben entschieden, das auf diese böse Art und Weise zu machen und die geht manchmal nach hinten los. Wir haben auch ein Beispiel mit einem Schuppentier, der ist sehr entlarvend.
Diese Schuppen gehören einem der verheerendsten Serienkiller des Dschungels. Und dieser hier hat einen riesen Appetit. Der allnächtliche Tanz mit dem Tod geht weiter im Dschungel Indonesiens.
Und dieses Schuppentier ist also wirklich so ein Gürteltier-ähnliches, putziges, braunes Wesen, was da so durch die Gegend stolziert und dann von so einer Schlange mit Gift angespritzt wird und sich dann verkriecht und wartet, bis die Schlange wieder weg ist.
Ich sag mal so, im Öffentlich-Rechtlichen kennen wir ja viele Tierdokus.
Genau.
Und das ist jetzt nichts
Und die werden auch immer besser. Und auch
ja,
diese
die werden
Doku,
auch immer vielleicht realistischer. Was ist jetzt an dieser Doku? Also was macht diese, in Anführungszeichen, wird ja selbst betitelt als Naturhorrorserie.
Ja.
Was machen die denn jetzt anders?
Also tatsächlich ist nur die Darreichungsform was andere. Die Bilder sind genauso spektakulär oder unspektakulär, wie man sie von anderen Filmen her kennt. Man hätte den jetzt auch einfach Indonesiens Dschungel bei Nacht nennen können. Ne?
Wenn man
und,
jetzt, man,
und sie inszenieren ein bisschen. Also am Schluss kommt dann tatsächlich eine Riesenpython und die kommt dann in eine Wohnung und in der Wohnung schlafen Menschen und die schleicht sich an, bis aber gesagt wird, nein, die Schlange will ja keine Menschen, die will ja nur die Ratten, die auch in dieser Wohnung sind, umbringen. Also eigentlich ist sie doch ganz nützlich. Das heißt, man hat fast so ein Spielberg-mäßiges, versöhnliches Ende, aber wirkt halt trotzdem alles sehr forciert. Aber unser eins als Horrorfan ist man das ja gewohnt. Man kennt den weißen Hai von damals. Diesen Spielberg ist das heute auch etwas unangenehm, was er diesem armen Tier angetan hat. Und mir erscheint diese ganze Herangehensweise das sozusagen als Horrorserie aufzublasen, völlig neben dem aktuellen Zeitgeist zu sein. Wir wollen doch die Tiere zurzeit verstehen und jetzt nicht uns auch noch vor Wildschweinen ängstigen. Und also ich kann mal aufzählen, was für Tiere drin sind. Ich habe vorhin mal mitgeschrieben. Also es fängt an mit Fledermäusen, dann kommen Warane, dann Kakerlaken, dann Pythonschlangen, ist alles dann, aber dann kommen echt Spitzmäuse, Vampirkrabben, ein Uhu, ein Zwergotter, eine Schleichkatze und die Schleichkatze, die
Schleicht.
Da sieht man ihre Pfötchen, wie die so an so einem Ast lang laufen und dazu hört man also fast Musik, als wenn Godzilla kommen würde. Und da jetzt irgendwie dann doch ein bisschen nach hinten los.
Okay, da,
das kann vielleicht auch an der deutschen Übersetzung
gehen. Könnte, aber es ist auch vielleicht auch die Inszenierungsweise. Weil im Grunde ist doch schon angesprochen, dieses sich selbst als erste Naturhorrorserie zu betiteln und Tierhorrorwelten und Geschichten.
Zurück in den 70ern.
Oder?
In den
70ern, das ist so retro.
Genau, in den 70ern hatte man aber immer noch die Entschuldigung, sage ich mal, oder die Rechtfertigung, okay, die Natur ist nicht mehr im Gleichgewicht, die Natur schlägt zurück. Hier blicken wir voyeuristisch sozusagen auf die Tierwelt und gucken, wie grausam die sind. Aber die sind ja nicht grausam. Tiere sind weder gut und noch böse. Die machen einfach die Sachen, die sie machen.
Und wir halten fest, weil es ja heißt von den Machern von The Walking Dead, wobei irgendwie nur eigentlich ein Produzententitel damit drin ist scheinbar.
Genau, der Robert Kirkman, der die Comics von The Walking Dead der die Comics macht, der auch später Drehbücher geschrieben hat, der hat seinen Namen hier als sogenannter Executive Producer hergegeben. Also ich sage jetzt mal, ohne es näher geprüft zu haben, die haben den Mann gefragt, dürfen wir deinen Namen verwenden, dürfen wir die Serie im Original Dead by Dawn nennen? Was auch stimmt, weil es spielt alles nachts und diese Schlange, die nach Hause kommt, das ist dann der Morgen und dann ist die Folge vorbei. 45 Minuten geht eine Folge. Das macht irgendwie alles Sinn, aber es wirkt schon sehr forciert.
Vielleicht haben sie mir auch ein bisschen Geld gezahlt. Also Fans von The Walking Dead werden da jetzt wahrscheinlich jetzt nicht auf ihre Kosten kommen, dass sie da irgendwie Sendungselemente wiedererkennen werden.
Nee, das hat nichts damit zu tun, aber Tierfilme sind immer toll. Also ich mag Tierfilme, das ist kein schlechter Tierfilm und er hat eigentlich diesen Trash-Appeal, der ihm jetzt so übergestülpt wird, eigentlich ja nicht nötig.
Okay. Ab jetzt 6 Folgen, immer montagabends ab 21.05 Uhr auf dem Sender Welt, der eben früher N24 ist, zu sehen. Die Naturhorrorserie Nachtaktiv. Und ich sag mal, Daumen rauf oder runter, was sagt unser Horrorfilmregisseur Jörg Buttgereit?
wenn der Ton aus ist, Daumen hoch. Wenn ich den Ton anlasse, so.
So wie manche Fußball gucken, ohne Kommentar.
Genau.
So kann man es handhaben.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Herrlich, dass Sie alle gekommen sind. Was ist denn das für ein Geglucker? Für einen Chor etwas wenig. Bitte zusammen. Flatterhafte Truppe. Zusammen. Synchron. Synchron.
Kann sein, dass es dir nicht wichtig war, du das nur so nebenbei getan hast.
Auf jeden Fall war es richtig nach dem Motto, weg mit dem Ballast.
Nur frag ich mich, warum, ich hab ihn dir doch geschenkt.
Ich kann mir schon denken, was er denkt.
Du hast meinen Newsletter abbestellt, das ist wie ein kleiner Stich.
Ich hab seinen Newsletter abbestellt, denn er war überflüssig und lästig.
Dabei hatte ich gehofft,
er schrieb einfach viel zu oft.
Er würde dir gefallen.
Tom, 42. Ich sag mal so, es ist schon alles ein Wahnsinn, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt. Aber man muss Realist bleiben und schließlich, ich meine, man kann ja über alles vernünftig reden. Schließlich.
Einer der größten europäischen Filmemacher, der wäre heute 100 Jahre alt geworden, Federico Fellini. Er hat mit seinen Filmen ja einen Kosmos zwischen Fantasie, Traum und Realität erschaffen. Mittendrin immer wieder Schauspieler Marcello Mastroianni als eine Art alter Ego von Fellini. 1993 ist der Kultregisseur in Rom gestorben und Hartwig Tegeler erinnert an 5 seiner Werke, die in Teilen zu Klassikern der Filmgeschichte geworden sind.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Das Credo. Gute Filme machen, und zwar solche, in denen der Regisseur von sich selbst erzählt. Und natürlich dazu der Traum, der Zirkus, die Fantasie, die Sinnlichkeit der Frauen, die Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs und Masken, die manchmal gar nicht wie solche aussehen.
Lust auf einen Film?
Noch Gesicht einer Schauspielerin oder schon andere Realität?
Platz 5. La Strada, das Lied der Straße, 1954.
Gelsomina. Du kennst doch Zampano, der Mann von Rosa.
Schwarz-Weiß-Filmästhetik, Fellini noch in der Tradition des Neorealismus. Visconti, Rossellini, Di Sica, Armut, soziales Elend. Dann dieses erste Bild von Giulietta Masina, die Masina. Bis zu Fellinis Tod war sie 50 Jahre mit ihm verheiratet. Als Gelsomina, die an den Schausteller Zampano verkauft wird. Gelsominas Gesicht, Kind, Frau, unschuldig, naiv, ja, aber gleichzeitig das Leid der Armut ausdrückend und tragend, das ihr ganzes bisheriges Leben durchzog und weiter durchziehen wird. Anthony Quinn kann Zampano so brillant spielen, wie er will. Gegen die Wucht dieses Gesichts von der Masina kommt er nicht an.
Platz 4. La Dolce Vita, das süße Leben, 1960.
Die Szene im Trevi-Brunnen. Anita Ekberg, schwarzes Abendkleid, das tiefe Dekolleté, ewige Brunnennixe. Aber Fellini wäre nicht Fellini, wenn in diesem Bild nicht etwas hinzukommen würde.
Marcello, komm hier!
Wenn in dieser Szene irritierend nicht auch die Unsicherheit spürbar wäre von Marcello Mastroianni, dem Journalisten, der diese Frau verführen will, aber von ihrer erotischen Wucht verunsichert, wie erschlagen ist.
Ich komme gleich.
Wie er sich, um Silvia in den Brunnen nachzusteigen, die Schuhe, wahrscheinlich auch die Socken auszieht, da schaudert es einen angesichts dieser unsinnlichen Unbeholfenheit.
Platz 3. Fellinis Casanova, 1976.
Venedig.
Da, wo Casanovas Reise in dieser überbordenden Masken- und Schattenwelt begann.
Werde ich Venedig je wiedersehen.
Dann am Ende als Bibliothekar in Böhmen.
Neulich Nacht hatte ich einen Traum.
Erscheinen dem greisen Libertin, gespielt von Donald Sutherland, die Frauen in seinem Leben, um gleich wieder auf einer weiten Eisfläche zu entschwinden. Ein Mann, der sich der Liebe, der Lust, der Sinnlichkeit, dem Sex verschrieben hat, aber in der Unmöglichkeit der Erfüllung seines Begehrens zum tragischen, auch lächerlichen Helden wird. Eine tiefe Traurigkeit verbindet sich mit diesem Bild des alten Frauenhelden, tiefe Falten, ausgefallene Haare, da in seinem Lehnstuhl sitzend. Einer, der sich der Illusion seiner selbst hingab. Radikale Dekonstruktion männlicher Selbstvergötterung.
Platz 2, 8,5. 1963.
Der Regisseur Marcello Mastroianni, wieder alter Ego Fellinis, in der Schaffenskrise. Fellini ist ganz bei seinem Credo, Geschichten von sich zu erzählen. Als Traum, als Realität. Ach, am Anfang schwebt er heraus aus der Realität, flieht quasi nach oben und muss mit einem Strick am Bein festgebunden wieder heruntergezogen werden.
Das ist ein Typ, der sich alles nehmen, alles an sich reißen will, der auf nichts verzichten kann. Der wechselt jeden Tag die Richtung, weil er Angst hat, in die falsche zu gehen. Er stirbt wie ausgeblutet.
Und so endet der Film?
Nein, so fängt er an.
8,5 endet mit diesem Reigen, in dem alle, zur Musik einer Zirkuskapelle natürlich, alle, die in dem Leben dieses Menschen eine Rolle gespielt haben, tanzen. Tanzen. Und Guido, alias Marcello, alias Federico Fellini, sagt zu Luisa:
Es ist eine Freude zu leben. Lass uns unser Leben gemeinsam leben. Ich kann dir nichts anderes sagen, Luisa, weder dir noch den anderen.
Nicht nur ein Satz über die Lebensfreude, auch ein Bild, das eben die zeigt.
Platz 1. Fellinis Schiff der Träume, 1980.
Und dann natürlich nicht zu vergessen die Meere aus gigantischen Plastikplanen, die, wenn wir nur einen Blick darauf werfen, die Realität ja eh schon transzendiert haben. Im Schiff, in Fellinis Schiff der Träume, da gab es auch die Attraktion eines riesigen Rhinozeros. Und am Ende, nach vielen Katastrophen, nach dem Sinken des Schiffs, sieht man den Erzähler, der durch den Film geführt hat, mit dem Rhinozeros zusammen im engen Rettungsboot. Der Mann hält einen Becher in die Luft und sagt:
Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte.
Rhinozerosmilch ist wirklich nicht zu verachten. Von wegen, die Fellini-Träume sind verschwunden.
Zum 100. Geburtstag von Kultregisseur Federico Fellini. Eine Auflistung berühmter Fellini-Momente von Hartwig Tegeler.